Zieh den Anzug an, rede über Fußball, setz dich hin und der Deal läuft. Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin Nils und zusammen mit Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Wir freuen uns über eine Bewertung. Für aktuelle Themen folgt uns gerne auf Instagram unter salesgosse.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Heute haben wir unseren allerersten Gast, Thomas Promny bei Sales Gossip. Moin Thomas.
Hi Fatma, hi Nils.
Thomas ist nicht nur Gründer und Geschäftsführer von Trailblazer, sondern auch erfolgreicher Unternehmer mit einer beeindruckenden Vita an Firmengründungen. Ob Netzwerken, neue Strategien oder einfach der nächste große Deal. Mit seinem Sinn fürs Geschäft und seiner ganz eigenen Art, Dinge anzupacken, bringt Thomas frischen Wind in die Szene und bewegt Menschen. Und eine von diesen bezaubernden Menschen ist Fatma.
Thomas, schön, dass du da bist. Vor 2 Jahren hatte ich einen Traum, eines Tages auf der Bühne des Sales Summit zu stehen. Und ich hatte diesen Traum sogar terminiert. Ich hatte gesagt, in 2 Jahren stehe ich auf der Bühne des Sales Summit. Und ich möchte dir hier danken erstmal. Danken, dass du jedem Vertriebler die Chance gibst, sein Wissen zu teilen mit dieser Plattform, aber auch einfach seine Geschichte zu erzählen. Also, schön, dass du da bist.
Thomas! Du bist auf die Welt gekommen, um so viele Unternehmen wie möglich zu gründen. Respekt, wie schaffst du das?
Naja, wie bei so vielem im Leben ist ja Klasse und Masse nicht das Gleiche. Ne? Also viele Unternehmen gründen ist ja grundsätzlich nicht so schwer. Erfolgreiche Unternehmen gründen ist ein bisschen schwerer. Und insofern war da natürlich auch vieles dabei, was nicht funktioniert hat. Das liegt wahrscheinlich ein bisschen in meiner Persönlichkeit. Ich war noch nie so der Fokusmensch. Es gibt ja unterschiedliche Philosophien. Manche erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, man muss komplett fokussiert sein auf ein Thema, sonst kann das alles nicht funktionieren. Ich war immer schon eher das Gegenteil und bin damit auch am Ende eigentlich ganz zufrieden und erfolgreich geworden. Ja, mag die Abwechslung, habe deswegen viele Dinge ausprobiert, von denen auch viele nicht funktioniert haben, aber manche eben schon. In der Summe bin ich zufrieden und finde das auch immer wieder ganz interessant, wie sehr natürlich, wenn man sich jetzt nur mein aktuelles Unternehmen, über das wir vielleicht noch sprechen werden, anschaut, dann kann sowas natürlich von außen betrachtet irgendwie auch nach einem relativ geradlinigen Erfolg aussehen, aber die vielen Umwege und Sachgassen, die auf dem Weg dahin lagen, sehen die meisten Leute dann nicht mehr und deswegen finde ich es ganz interessant, dass wir vielleicht auch darüber noch ein bisschen reden, weil das natürlich auch viele interessante Erkenntnisse bringt und den Erfolg dann auch so ein bisschen relativiert.
Magst du uns zum Unternehmen Trailblazer einmal abholen, damit die Zuschauer und Zuhörer auch wissen, was du genau machst?
Gerne. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich rede immer so davon, von meiner unternehmerischen Laufbahn, die sich im Wesentlichen so in 2 Teile teilt. Ich habe die erste Hälfte meines unternehmerischen Lebens sehr früh schon begonnen, mit 18 während des Abiturs meine erste Firma gegründet. Das war eher im Digital-Marketing, E-Commerce, später kam noch ein bisschen dazu, Online-Marketing, E-Commerce, digitales Business. Das war so die erste Hälfte, die ersten 10, 12 Jahre meines unternehmerischen Lebens. Und ich bin 43, also die zweite Hälfte dieser ungefähr 25 Jahre jetzt, waren überwiegend und zuletzt jetzt fast nur noch durch Messe und Konferenzen geprägt, mit denen ich vor ungefähr 12 Jahren angefangen habe, mich zu beschäftigen. Und Trailblazer ist jetzt sozusagen der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung. Eine bis vor kurzem unabhängige, kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Wir haben jetzt auch einen internationalen Gesellschafter an Bord, aber von mir gegründete bis vor kurzem unabhängige Gruppe aus B2B-Fachmessen und Konferenzen in Deutschland. Du hast vorhin schon den Sales Summit erwähnt, unsere Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation im Vertrieb. Das Gleiche machen wir noch für verschiedene andere Business Functions und Branchen. Wir haben zum Beispiel einen Logistics Summit für die Logistik, wir haben einen Accounting Summit für die Buchhaltungs- und Finanzabteilungen und noch diverse weitere. So ungefähr 10 verschiedene Veranstaltungsformate betreiben wir mit Trailblazer zurzeit in Deutschland.
Spannend, vielen Dank für die Einblicke. Du hast ja schon angedeutet, dass du mit 18 dein erstes Unternehmen gegründet hast und die ganzen Stolpersteine, bis die Unternehmen dann erfolgreich waren, sieht keiner. Hol uns doch gerne mal dazu ab, was die größte Herausforderung mit 18 überhaupt war. Also ich kenne wenige, die mit 18 wirklich gegründet haben. Und welche Stolpersteine den meisten Mehrwert für den Erkenntnisgewinn gebracht haben.
Ja, also mit 18 war mir das natürlich auch noch nicht so bewusst, dass das, was ich da mache, ein richtiges Unternehmen werden würde, ne? Am Anfang war das, ich habe eine Webseite gebaut und dann hat die eine gewisse Größe erreicht und dann habe ich irgendwie Werbung auf dieser Webseite verkauft, ne? So digitales Publishing, Online-Marketing-Business war das die ersten Jahre und das hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass das eigentlich ein Business ist und was das eigentlich soll. Ja, da bin ich also sehr zufällig und planlos reingestolpert. Überhaupt nicht so, dass ich schon mit 14 gedacht habe, ich muss ganz dringend spätestens zum 18. Geburtstag irgendwas gründen oder so. Auch den familiären Background hatte ich überhaupt nicht, sondern bin da sehr zufällig reingestolpert und habe das dann erst Learning by Doing, ist eins meiner Lieblingsthemen. Ne? Also alles, was ich kann, habe ich irgendwie mal aus Versehen ausprobiert und dann hat es meistens noch nicht geklappt, aber manchmal schon. So ist eigentlich fast alles entstanden, was ich so mache. Und ja, so kam ich dazu ursprünglich. Die wichtigsten Stolpersteine. Am Ende gibt es bei den, ich glaube, ich hatte vorhin die Zahl 30 genannt, ne, Unternehmen, die ich so gegründet habe. Das ist auch nur so ungefähr, so genau habe ich länger nicht nachgezählt. Aber davon ist höchstens die Hälfte so einigermaßen irgendwie sinnvoll gewesen und die andere Hälfte auch wieder aus irgendwelchen Gründen eingestellt worden. Das wichtigste Kriterium oder der wichtigste Grund, warum einiges auch nicht funktioniert hat, ist natürlich, dass es irgendwie die Welt nicht gebraucht hat. Ne? Also wenn ein Unternehmen etwas macht, das die Welt braucht und es sich nicht ganz blöd anstellt, es irgendwie der Welt auch zu erklären, dass es das braucht, dann wird es schon irgendwie seinen Platz finden. Das ist oftmals ein Grund gewesen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Ich finde jetzt auch, würde auch jungen Unternehmern, die heute anfangen oder natürlich auch Unternehmerinnen, auch immer raten, ruhig auch verrückte Dinge auszuprobieren. Ne? Das kann ja auch funktionieren, wäre schön. Und wenn es nicht funktioniert, macht man was anderes. Das habe ich eigentlich immer gerne gemacht und fand es jetzt auch meistens gar nicht so schlimm, wenn mal was nicht funktioniert hat. Dann gibt es natürlich auch noch Konstellationen, wichtiger weiterer Stolperstein, dass es im Team nicht so funktioniert hat. Ne? Ich habe vieles auch als einziger Gesellschafter gemacht, aber auch einige Dinge mit anderen Gesellschaftern zusammen, wo man dann größere Gruppen war, wo sich dann Dynamiken entwickeln und man sich dann doch irgendwie nicht einigen konnte über die richtige Richtung und dann am Ende gab es dann gar keine Richtung und das ist meist auch nicht hilfreich für den Erfolg eines Unternehmens.
Würdest du sagen, rückblickend auf all diese Unternehmensgründungen, für jemanden, der jetzt demnächst gründen möchte, gründe lieber alleine?
Das hängt davon ab, was für ein Typ man ist. Ne? Ich glaube, es gibt auch Menschen, denen das alleine schwerer fallen würde, weil sie vielleicht brauchen, ein, zwei Partnerinnen und Partner an der Seite zu haben, mit denen man sich ergänzt oder mit denen man sich auch gegenseitig motiviert oder auch verschiedenes Know-how und Sachverstand oder so mitbringt. Ja, das kann sinnvoll sein. Ich bin schon ein Mensch, der sich allein gut motivieren kann und auch ganz gerne eigentlich bis zu einem gewissen Grad alleine arbeitet. Insofern ist für mich hat beides ganz gut funktioniert in der Vergangenheit. Ich habe auch, wie gesagt, bei Trailblazer war ich lange Zeit der einzige Gesellschafter. Es gibt aber auch andere Unternehmen, wo ich gerne mit anderen zusammen Gesellschafter war. Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Und es hängt natürlich auch immer ab davon, welchen Partner man jetzt so findet, ne? Dass man den genialen ITler als Partner findet oder so, mit dem man irgendeine geniale Technologie bauen kann, ist ja manchmal auch eine Traumvorstellung, die sich gar nicht umsetzen lässt, weil es die Person, die man dann bräuchte, vielleicht gar nicht so gibt, ne? Und das hängt also nicht nur von einem selbst ab, sondern auch von der Verfügbarkeit der potenziellen Partner am Markt.
Okay, spannend. Jetzt hast du so viele Unternehmen gegründet. Jetzt würde mich sehr interessieren, wir wissen ja alle, dass Vertrieb ein sehr wichtiger Bestandteil eines Unternehmens ist. Würdest du sagen, du wurdest zum Vertriebler geboren und du hattest immer schon Bock, Vertrieb zu machen? Oder das Thema hat dich gar nicht interessiert?
Ich glaube, ich hatte so in der ersten Hälfte meines unternehmerischen Lebens eher so die klassische, womit die meisten Menschen ja eher groß werden, ist eher so eine Abneigung. Ne? Wenn man sieht, wer sind so, wenn man als Schüler sieht, wer sind denn die Leute, die was verkaufen? Ne? Das sind irgendwie Versicherungsvertreter und die kriegen 99 von 100 Mal gesagt, ruf nie wieder an, du Arschloch. Ne? Das klingt überhaupt nicht nach einem attraktiven Job. Und insofern hatte ich wahrscheinlich einen relativ laienhaftes und aber auch vermutlich in der Gesamtbevölkerung durchschnittliche Vorstellung von Vertrieb, ne? Und habe deswegen meine ersten Unternehmen auch einigermaßen bewusst so ausgerichtet, dass ich nicht irgendjemanden anrufen müsste und Werbung auf meinen Webseiten verkaufen, sondern habe das dann so gemacht, dass es Partner gab, die die Werbung verkauft haben für mich, ne? Und ich habe nur den Part gemacht, der mir auch Spaß gemacht hat und den ich gut konnte oder glaubte gut zu können, ne? Und erst später in der zweiten Hälfte meines unternehmerischen Lebens in diesem Event- und Messe- und Konferenzgeschäft gab es dann nicht mehr so die Alternative, ne? Ich fühlte mich so ein bisschen auch gezwungen, anhand des Geschäftsmodells selber jetzt auch zu verkaufen. Und war vielleicht in dem Alter und dem Moment dann auch irgendwie reif genug und irgendwie selbstbewusst genug, um zu sagen, jetzt probiere ich es halt mal, ne? Und dann musste es sein. Und dann fing es auch schnell an, mir Spaß zu machen, ne? Das kennt ihr ja auch aus euren Karrieren, ne? Wenn was funktioniert, dann tankt man auch Selbstbewusstsein und dann fängt es auch an, mehr Spaß zu machen. Und deswegen heute würde ich sagen, ich verkaufe sehr gerne und auch einigermaßen gut, glaube ich, dafür, dass ich spät damit angefangen habe und auch ziemlich viel Learning by Doing wieder da drin habe. Ja, jetzt macht es mir Spaß. Ich kann das auch jüngeren Leuten, ihr habt ja schon gefragt, wer jetzt noch irgendwie vielleicht so gründen möchte, auch Vertrieb zu lernen, glaube ich, ist ein ganz sinnvoller Skill, den man mal irgendwie mitnehmen könnte. Wenn man euren Podcast hört, wird man dem wahrscheinlich gegenüber auch jetzt nicht so abgeneigt sein. Insofern, ja, finde ich gut. Habe ich ein bisschen spät mit angefangen, aber man sagt ja immer, besser spät als nie.
Ja, das stimmt. Würdest du sagen, dass in deinen Anfängen im Vertrieb, dass es dir geholfen hätte, wenn du jemanden zur Seite gehabt hättest, der wirklich von Vertrieb Ahnung hätte und der dir die Abkürzungen beigebracht hätte?
Allgemeine vertriebliche Abkürzungen habe ich jetzt nicht vermisst, aber so. Das ist schon was, was ich neben dem Learning by Doing schon auch immer gemacht habe, dass ich mir angeschaut habe, wie verkaufen andere oder nicht nur das, sondern auch in vielen anderen Bereichen habe ich natürlich von anderen Menschen gelernt, ne? Nicht nur bei Doing, sondern auch bei Imitation ist ja was, was jeder Mensch irgendwie automatisch macht, ne? Und klar lernt, schaut man sich an, wie andere arbeiten und natürlich auch im Verkauf. Insofern ist das was mir natürlich auch viel geholfen hat. Aber mich würde interessieren, was du jetzt mit den Abkürzungen meinst. Abkürzungen vermisse ich eigentlich nicht so im Vertrieb.
Also, ein typischer Vertriebsanfänger, egal ob Quereinsteiger oder ne, Young Professional, der hat gar nicht das Bewusstsein für das aktive Zuhören, für die Achtsamkeit, wirklich zuzuhören, was braucht mein Kunde eigentlich. Mir persönlich wurde beigebracht, zieh den Anzug an, rede über Fußball, setz dich hin und der Deal läuft. Und du bist dann ja überhaupt nicht authentisch. Und das meine ich eher mit Abkürzungen, weil ich hätte mit Sicherheit 6 Jahre mir sparen können.
Jetzt verstehe ich, welche Abkürzung du meinst. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, an das ich mich auch erinnere, dass dieses Zuhören, rauszufinden, was der Kunde eigentlich will, das ist ein Fehler, den ich sicherlich früher am Anfang auch relativ stark gemacht habe, ne? Also ein unerfahrener Vertriebler, wie ich es damals war, und ich sehe es auch heute noch bei jüngeren Leuten, ne? Der rattert irgendwie das runter, was er gelernt hat und erklärt das Produkt, aber hat gar nicht verstanden, dass der Kunde irgendwie erstmal zwei, drei ganz andere Fragen hat, die er erklären möchte, bevor er sich eine Show anhört, ne? Und in dem Moment hört er natürlich auch überhaupt nicht zu, weil er eigentlich was ganz anderes fragen will, er kommt gar nicht zu Wort. Das ist ein beliebter Anfängerfehler, den ich auf jeden Fall, dessen ich schuldig bin und den ich auch immer noch bei jungen Leuten sehe.
Ja, vielen Dank. Spannende Einblicke. Wie hat sich denn der Vertrieb jetzt mit deiner Erfahrung entwickelt und wie lebt ihr den Vertrieb jetzt bei Trailblazer?
Es hängt natürlich auch mit der Entwicklung unserer Produkte zusammen, ne? Wir sind mit den Veranstaltungen, der größte Teil der Veranstaltungen, die wir jetzt machen, sind sehr jung, ne? Wir haben vor 10, 12 Jahren mit unserer ersten Veranstaltung angefangen, aber die zweite kam erst vor 6 Jahren und irgendwie die Hälfte der Veranstaltungen, die wir machen, ist erst maximal 3 Jahre alt. Das heißt, wir haben ganz viele neue Formate, die am Anfang natürlich noch viel Überzeugungsarbeit brauchen, ne? Also ich sage immer gerne, in dem Geschäft, in dem wir sind, wir bauen Messen, wir gründen Messen. Das hat eine gigantische Einstiegshürde, ne? Also eine neue Messe zu bauen, ist sehr sehr schwierig, weil man gleichzeitig Anbieter und Nachfrage auf die Veranstaltung locken muss. Sonst hat es gar keinen Sinn. Ne? Wenn man jetzt nur Aussteller da hätte, aber keine Besucher, dann sind die Besucher, die Aussteller traurig. Andersrum wären die Besucher auch traurig, weil irgendwie das dann kein Hand und Fuß hat, die Veranstaltung. Ne? Messe ohne Aussteller macht ja keinen Sinn. Aber was ich trotzdem immer gerne sage, ist, es hat auch seine Vorteile, dass nämlich ich kann heute schon was verkaufen, was es eigentlich noch gar nicht gibt. Wenn ich sage, es gibt in 10 Monaten von heute eine neue Messe, dann kann ich die trotzdem ab morgen verkaufen. Ich brauche eigentlich nur eine Webseite, die sagt, findet dann statt und wird cool. Ich kann also schon jetzt was verkaufen, was es noch gar nicht gibt. Das ist viel angenehmer, als wenn ich ein Auto verkaufen würde. Ne? Das wäre schon sinnvoll, wenn es das gibt, wenn ich es verkaufe. Aber die Messe kann ich halt sozusagen als Theorie verkaufen. Ich kann also was verkaufen, was es noch gar nicht gibt. Das Problem ist allerdings, ich muss auch was verkaufen, was es noch gar nicht gibt. Und das ist natürlich schwer. Ne? Ich muss Leute überzeugen, dass sie da hingehen, obwohl ich gar nicht beweisen kann, dass es wirklich geil wird. Ne? Und das macht es schwierig. Da haben wir auch viel gelernt über die Zeit, ne? Wie man das strukturiert, dass die Leute das glauben. Es wird natürlich auch einfacher mit der Zeit, dass wir schon 10 Messen gestartet haben. Dann glaubt man uns vielleicht auch eher die 11. Ne? Aber bei der allerersten war es schon schwierig, vor allem weil ich auch selbst noch nicht so erfahren war und noch viele, viele Fehler auch gemacht habe. Aber heute ist es schon ein bisschen einfacher geworden. Im Grunde sogar ein sehr attraktives Produkt, weil viele unserer Veranstaltungen jetzt doch einigermaßen etabliert sind. Und trotzdem noch viel Wachstum vor sich haben und aus der Vergangenheit zeigen können, dass sie sehr gut funktionieren und allen Beteiligten Spaß machen. Und damit ist es jetzt kein so großes Experiment mehr, sondern jetzt haben wir auch ein relativ großes Sales-Team von so, ich glaube, knapp 10 Sales-Mitarbeiter sind das aktuell, die halt jeden Tag mit unseren potenziellen Ausstellern sprechen und sie versuchen zu überzeugen, da einen schönen Messestand sich zu gönnen.
Jetzt meintest du in deiner Ausführung, dass es allen Spaß macht. Aber was genau macht denn Spaß, bei euch zu arbeiten und für euch im Vertrieb tätig zu sein?
Es gibt natürlich auch andere Branchen, in denen das so ist, aber was bei uns Spaß macht, ist in diesem speziellen Messegeschäft, dass wir immer einen Termin haben, auf den wir hinarbeiten. Ne? Unsere Veranstaltungen finden alle jährlich statt. Das heißt, nach der Veranstaltung ist auch wieder vor der Veranstaltung und dann habe ich irgendwie 12 Monate Zeit als Vertriebler, da die Halle voll zu machen und die Messe zu verkaufen. Und ich weiß auch schon, dass genau an diesem Tag dann der Veranstaltung sind alle meine Kunden, mit denen ich gesprochen habe, da und ich werde hoffentlich die alle sehen und glückliche Gesichter sehen, dass sie alle irgendwie Spaß haben, dass es ihnen gefällt, da zu sein, dass sie tolle Kunden kennengelernt haben. Das ist ja einer der wesentlichen Punkte, den man auf einer Messe macht. Und das motiviert die Leute. Ne? Also ich kenne das von früher so, wenn du so ein reines E-Commerce-Geschäft hast, dann siehst du irgendwie, guckst du abends in der Excel-Tabelle und sagst, jetzt ist da eine größere Zahl als gestern und alle freuen sich drüber. Aber das gibt den meisten Menschen meiner Meinung nach nicht so ganz das emotionale Wohlbefinden, das man hat, wenn man auch zumindest mal einen Teil seiner Arbeit. Ne? Wir machen auch viel Videocalls mit unseren Kunden und sehen die jetzt nicht täglich. Ne? Es ist nicht das gleiche wie die gleiche emotionale, wie wenn ich, keine Ahnung, in einem Laden arbeite und jeden Tag meine Kunden live sehe. Aber wir haben, finde ich, eine ganz schöne Mischung aus einem großteils digitalen Business, aber ich sehe meine Kunden auch regelmäßig und ich weiß, ich kann mich auf den Tag freuen, wo dann irgendwie alle mir auf die Schulter klopfen und sagen, geil, dass du mich überzeugt hast, hier mitzumachen, ne?
Also ich muss sagen dazu, ich kann das bestätigen. Ich hatte ja mit deinem Vertrieb Kontakt, weil wir ja selber einen Messestand hatten auf der Sales Summit und auf der Logistics Summit und wir haben uns wirklich gut aufgehoben gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob du das
Das freut
weißt.
mich.
Wir haben, bevor die Sales Summit stattgefunden hat, das war 4 Wochen vorher, haben wir entschieden, dass wir kommen.
Das ist
Das heißt,
einigermaßen
es stand noch
kurzfristig.
gar nichts. Genau, das heißt, euer Team und unser Team hat so gut zusammengearbeitet, dass wir uns wirklich gut aufgehoben gefühlt haben. Und ich glaube, die Mädels wussten, wie aufgeregt ich von meinem Auftritt war und die haben mich wirklich, wirklich aufgefangen. Und deshalb, ich
Cool.
kann jedem nur ans Herz legen, vorbeizukommen oder selbst, wenn Kunden zuhören, einen Stand zu buchen. Ich habe schon oft dein Unternehmen empfohlen, weil ich glaube, da treffen sich die richtigen Leute.
Ja, danke für das Feedback. Ist tatsächlich auch was, was wir bewusst so ein bisschen versuchen zu erzeugen, das Gefühl, weil unsere Wettbewerber sind ja häufig sehr alteingesessene Veranstaltungen, die es seit 50 Jahren gibt und die irgendwo von der Messe Stuttgart organisiert werden und seit wirklich 40 Jahren im gleichen Format stattfinden. Da hat man natürlich automatisch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sowas organisieren, die vielleicht nicht mehr ganz so motiviert sind, die kurz vor der Rente stehen und sagen, jetzt bitte wieder genauso wie nächstes Jahr, aber geht mir nicht auf den Sack und so, ne? Und unser Team ist ja, wie du gesehen hast, deutlich jünger und noch ein bisschen motivierter und schon sehr, hat einen sehr schönen Anspruch entwickelt über die Jahre oder eigentlich auch von Anfang an, dass wir wirklich unsere Kunden glücklich machen, dass wir ein geiles Produkt auf die Beine stellen, wo die Leute nach Hause gehen sollen und sagen, das hat jetzt echt Spaß gemacht, hier habe ich mich wohl gefühlt. Das gilt nicht zuletzt auch für den Vertrieb, ne? Also ich glaube, wenn du, bleiben wir mal bei dem schönen Beispiel der Messe Stuttgart, da kenne ich niemanden persönlich, deswegen können wir ein bisschen so tun, als würden wir die uncool finden. Da hast du natürlich irgendwie auch bei so einer etablierten großen Messe auf so einer etablierten Veranstaltungsbasis, ne, da hast du jetzt auch keine großen Vertriebler, ne? Da hast du eher eine Bestellannahme, ne? Wenn du da anrufst, dann kriegst du vielleicht auch einen Stand verkauft, aber dass die mal auf die Idee kommen, rauszugehen und zu sagen, welche coolen jungen Unternehmen müssten wir denn hier nochmal gewinnen für unsere Messe, da ist, glaube ich, die Motivation nicht so groß, ne? Und schauen wir, dass wir ein USP gegenüber den etablierten Playern haben. Andererseits haben wir natürlich auch Nachteile, ne? Eine etablierte Messe, die richtig groß ist, richtig Reichweite hat, ist auch ein starker Wettbewerb und da müssen wir dann eben auch ein bisschen junger, dynamischer und besser sein.
Also ja, spannende Einblicke, auch ein guter Vergleich mit der Messe Stuttgart. Da Fatma und ich da schon waren, können wir das nachvollziehen und wissen, was du meinst mit deiner Ausführung. Jetzt bei den ganzen Summits, die du organisiert hast, gab es da irgendeine Story, die dir im Gedächtnis geblieben ist oder ein Erlebnis, wo du sagst, wow, das hat mich nochmal drin bestätigt, es war genau die richtige Entscheidung, das auf den Weg zu bringen und dies weiter zu pushen?
Ja, es ist nicht so ein Erlebnis, aber ich kann euch ein bisschen erzählen, wie das alles passiert ist, diese Summits. Die Entstehungsgeschichte glaubt mir tatsächlich immer kein Mensch, wenn ich sie erzähle, weil die so ein bisschen verrückt ist. Der erste Event von dieser Sorte war der Procurement Summit. Da kommen Einkaufsleiter und Leiterinnen und tauschen sich auch darüber aus, was für Digitalisierung in ihrer Einkaufsabteilung passiert. Und das ist das Event heute. Am Anfang war das aber was ganz anderes. Ich hatte damals schon, ne, das war vor 6 Jahren, glaube ich, 2018 war der erste Procurement Summit. Und ich hatte vorher auch schon noch ein paar andere Messen und Konferenzen und hatte selber gesehen, wir haben als kleines Unternehmen, wir hatten damals noch nicht mal 10 Mitarbeiter im Veranstaltungs-, eher so 5 wahrscheinlich sogar im Veranstaltungsbereich, haben aber relativ viel selber eingekauft, ne? Man verkauft ja als Veranstalter, man kauft als Veranstalter irgendwie eine Location und mietet sie natürlich, ne? Man kauft Catering, man kauft alle möglichen Messebau- und Technikdienstleister und sowas. Und ich hatte das Gefühl, das tun wir nicht so besonders gut, ne? Learning by Doing ist immer, finde ich, immer sympathisch, aber das heißt auch, man macht unter Umständen auch ganz schön teure Anfängerfehler, ne? Man kauft irgendwie viel zu teuer ein, zum Beispiel, ne? Und sowas will man jetzt nicht allzu lange bei Learning by Doing machen, weil kostet einfach dann auch viel Geld und ist nicht besonders effizient. Und deswegen habe ich gedacht, ich beschäftige mich mal irgendwie mit dem Thema Procurement, weil ich dachte, es gibt vielleicht irgendwie eine Möglichkeit für so ein kleines Unternehmen wie mich irgendwie rauszufinden, wie verhandelt man jetzt besser, wie spielt man so verschiedene Lieferanten gegeneinander aus und so. Ne? Ich hatte mal gehört, so, ne, die Großen machen das natürlich irgendwie, wenn man VW und so sich anschaut, die machen das natürlich irgendwie par excellence, aber ich wusste nicht genau, wie ich da rangehe. Hab gedacht, so, was kann ich irgendwie, um da ranzukommen, Veranstaltungen machen, ne? Kann ich selber ein bisschen was bei lernen? Und wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwie so Typen wie mich, ne? Die auch irgendwie ein kleines Unternehmen haben und was über Einkauf lernen wollen. Und daraus ist dann eigentlich die Idee des Procurement Summit entstanden. Ich wusste noch gar nicht, irgendwie so diese Zielgruppe Einkaufsleiter von großen Unternehmen hatte ich noch überhaupt nicht auf dem Zettel, sondern habe eigentlich an mich selbst als Zielgruppe gedacht. Und vielleicht gibt es ja Leute, die so ähnlich sind wie ich. Und es hat echt eine Weile gedauert, als dann diese Veranstaltung lief und ich auch noch nicht nur Messestände verkauft habe, sondern auch noch so ein bisschen mit Speakern und sowas gesprochen habe, dass mir klar wurde, und das gilt lustigerweise bis heute, in 6 Jahren, die wir die Veranstaltung gemacht haben, habe ich nicht eine einzige Person gefunden, die dieser Zielgruppe entspricht, die ich vor Augen hatte. Ne? Dieser Typ wie ich, der auch irgendwie kleines Unternehmen, aber was über Einkauf lernen will. Den gibt es einfach nicht. Also klar, den gibt es schon. Man hört ja immer mal so von so einem Wolfgang Grupp hier, Trigema und so, ne? Das ist sicherlich ein Typ, der auch sich mit Einkauf beschäftigt. Aber ich habe noch nie auf unseren Veranstaltungen eine Person gesehen, die diesem Schema entspricht. Ne? Also es gibt diese Leute, aber sehr selten und wir kriegen sie nicht auf die Veranstaltung. Aber es zeigte sich dann, dass es eine ganz andere, total interessante Zielgruppe für so eine Veranstaltung gibt, ne? Und dann bewegte sich so nach, ja, das hat schon mindestens ein Jahr gedauert. Die erste Veranstaltung war noch ganz schön in die falsche Richtung gedreht, sozusagen, was Thema anging, ja? Die zweite wurde dann langsam besser, weil ich dann erst so langsam by doing auch wieder verstanden habe, was eigentlich der Markt was für einen Markt es gäbe, ne? Der Markt, den ich ursprünglich im Blick hatte, ich als Zielgruppe, Leute wie ich, gibt es nicht. Das fand ich eine ganz interessante Erkenntnis. Das wurde dann später besser, ne? Danach kam ja dann 2020 der Logistics Summit, 2021 der Accounting Summit. Da war uns dann dieses Modell schon klar, ne? Da haben wir diese Fehler nicht wieder gemacht, sondern haben gesehen, okay, es gibt hier eine Rechnungswesenabteilung und da gibt es irgendwie so ein paar Führungskräfte, die müssen sich alle damit beschäftigen, was für Software sie jetzt irgendwie in ihren Unternehmen einbauen, zum Thema Digitalisierung der Buchhaltung und der Rechnungs- und der Finanzabteilung in großen Unternehmen, ne? Das war dann von Anfang an ziemlich klar positioniert und hat auch so funktioniert. Aber der Procurement Summit war der erste Schritt über einen total verrückten Umweg, aber hat zum Glück am Ende dann doch funktioniert, weil andere Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, ob sie da reden wollen, mir gesagt haben, was du da vorhast, macht überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt hier so einen Einkaufsleiter, den ich kenne, von, keine Ahnung, BASF oder so, stell den auch mal auf die Bühne, das fänden die Leute interessant. Ich selbst wäre da nicht drauf gekommen, hat mir jemand anders erzählt.
Spannend. Wie wird man denn bei euch Moderator oder Speaker, wenn du das gerade schon angeschnitten hast?
Anfangs habe ich das selbst gemacht. Mittlerweile sind wir ja ein relativ großes Team. Wir sind so ungefähr 50 Leute und haben so eine Handvoll Mitarbeiter, die diesen Conference-Bereich betreuen. Also teilweise sind das die Aussteller, die sich das kaufen. Wir nennen das Masterclasses, dass ein Aussteller mit seinem Stand eben auch die Möglichkeit hat, auf die Bühne zu gehen und seine Themen, was er auch immer für relevant hält, um auf sein Thema aufmerksam zu machen, auf die Bühne bringt. Und dann haben wir Mainstages, die wir mit redaktionellem Content füllen. Das macht dann unser Conference-Team. Und da gibt es natürlich in erster Linie schlaue Menschen, die irgendwie aus dem Thema kommen und zeigen, was sie in ihren Unternehmen gemacht haben, ne? Also da ist im Grunde immer so das schönste Beispiel ist, dass auf einem Procurement Summit die Einkaufsleiterin von einem großen Unternehmen erzählt, was sie jetzt gerade für ein cooles Digitalisierungsprojekt gemacht haben und irgendwie was sich dadurch im Unternehmen verändert hat und so ein bisschen Erfahrungen teilt, ne? Das ist das, was die Zuschauer und Zuschauerinnen da sehen wollen. Und damit sind ein paar Leute bei uns beschäftigt, weil wir da natürlich auch idealerweise möglichst große Unternehmen mit hochrangigen Leuten motivieren wollen. Ne? Das ist schon viel Handarbeit und viel Telefoniere. Ist auch eine Art von Verkauf, wo kein Geld fließt, ne? Aber die Leute ihre Zeit committen sollen. Und das ist auch eine Art von Verkauf, die wir machen. Ne? Insofern hängen wir nicht nur beim Messestandverkauf ab, sondern wir müssen auch Rednerinnen und Redner überzeugen, dass sie Lust haben, auf unsere Veranstaltungen zu kommen. Auch das ist natürlich ein wichtiges Thema.
Jetzt hast du im Bereich Conferences und im Bereich Messestände den Vertrieb. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung, weil du ja gerade gesagt hast, es fließt da kein Geld im Bereich Speaking oder Conferences? Weil wenn die sich mit ihrer Zeit committen und kein Geld dafür bekommen, dann muss es ja ein Argument geben, zu sagen, okay, Thomas, ich komme auf deine Bühne.
Ja, also es gibt auch so ein paar Top-Speaker und Speakerinnen, die wir bezahlen, die wirklich sagen, sonst komme ich nicht und wir finden sie wertvoll. Das kommt ab und zu mal vor, ist aber eher selten. Diese Fachspeaker, ne, die jetzt irgendwie Einkaufsleiterin sind oder CFO oder sowas, dann auf den jeweiligen Veranstaltungen oder im Logistik ist es dann irgendwie eine Logistikleiterin oder sowas. Die haben häufig auch tatsächlich ihre fachliche und networking-mäßige Weiterentwicklung im Blick, ne? Die sagen, ich stehe da auf so einer Bühne, das kostet mich zwar auch ein bisschen Zeit und mein Unternehmen vielleicht sogar ein bisschen Geld, wenn die meine Bahnfahrt bezahlen müssen und mein Hotel, aber es sind ja keine großen Beträge. In erster Linie geht es bei solchen Leuten schon um die Zeit, ne? Und die fragen sich zu Recht natürlich, ne? Ist meine Zeit gut investiert? Das beantwortet auch nicht jeder mit Ja, deswegen ist es für uns ein ziemlicher Aufwand, da die richtigen Leute zu kriegen. Aber die, die es tun, machen das meistens aus so zwei, drei Gründen. Einmal finden sie es gut, da zu stehen und so ein bisschen auch dann aus dem Publikum ja Feedback zu kriegen. Ne? Die wollen sich auch gerne austauschen. Ne? Auch diese Top-Leute sagen, da sitzen dann andere Leute, die eine ähnliche Position wie ich bekleiden im Publikum bei anderen großen Unternehmen. Und dann kann ich mit denen, ne, wenn die jetzt das hier gut fanden, dann kommen die zu mir und dann kann man sich darüber austauschen und so. Sowas wollen ja auch Führungskräfte, wenn sie schlau sind, immer gerne machen. zweite Grund ist sicherlich auch, dass es vielen Leuten auch einen gewissen Spaß bringt, auf der Bühne zu stehen und auch irgendwie, wenn sie was Schlaues zu sagen haben, vielleicht auch mal bejubelt zu werden. Ne? Das ist ja nicht unmenschlich, dass vielen Leuten das Spaß macht und dass das eine coole Erfahrung auch ist. Ne? Und ein dritter Punkt, der auch gar nicht so selten eine Rolle spielt, ist, dass die Leute sich selbst im Markt natürlich damit auch positionieren, gerade wenn sie vielleicht im Hinterkopf haben, dass sie vielleicht irgendwann auch nochmal das Unternehmen wechseln wollen und so ein Auftritt auf einer führenden Fachveranstaltung dann natürlich auch Teil irgendwie der Geschichte sein kann, warum sie für den nächsten Job qualifiziert sind. Das sagt natürlich keiner jetzt so offen, dass er bei uns spricht, weil er irgendwie nächste Woche rausgeschmissen wird und dann hoffentlich einen neuen Job kriegt oder so. Ne? So ist es auch nicht, sondern sind dann häufig Leute, die sagen, bereite mich mal so ganz grob darauf vor, irgendwann mal wieder zu wechseln und dann schadet es halt nicht, wenn ich auch mal mein Gesicht in der Öffentlichkeit gezeigt habe. Ne?
Mega interessant. Was würdest du sagen, bringt der perfekte Vertriebler für dein Unternehmen mit?
Gute Frage. Wir haben ein relativ junges Team, die alle sehr ehrgeizig sind. Ich glaube, so als Vertriebler, das Letzte, was man gebrauchen kann als Vertriebler oder Vertrieblerin, ist irgendwie satt zu sein und irgendwie Dienst nach Vorschrift zu machen. Ich glaube, es muss schon ein erfolgreicher Sales-Mitarbeiter muss schon hungrig und fleißig und ehrgeizig sein und jeden Morgen aufstehen und sagen, heute mache ich irgendwie noch mal mehr Calls als gestern oder so. Das ist schon wichtig. Und was wir relativ stark auch in unserem Team sehen, was so auch unternehmenskulturmäßig sich zum Glück auch immer noch so von dem bestehenden Team auf die neuen, die wir auch regelmäßig einstellen, weiter abfärbt, dass das alles nette Menschen sind. Ne? Also es gibt ja im Vertrieb schon auch mal Leute, die sagen, ich verkaufe meine Oma und irgendwie verkauft dem Kunden alles Mögliche, was am Ende überhaupt nicht geliefert werden kann und ist ja nicht mein Problem, ne? Wenn das auffällt und die Veranstaltung nachher irgendwie, der Kunde total unzufrieden ist auf der Veranstaltung, weil ich ihm irgendwas total Verrücktes versprochen habe, was gar nicht irgendjemand liefern und halten kann, dann bin ich vielleicht schon weg oder habe zumindest meine Provision kassiert oder so. Ne? Das haben wir zum Glück nicht. Ne? Die sind alle sehr vernünftig und sagen dem Kunden auch mal, ne? Es gibt ja, man hat ja auch mal Kunden im Gespräch, wo man dann merkt, das Produkt, das die verkaufen, das passt eigentlich nicht so in die Zielgruppe, die wir auf dieser Veranstaltung haben. Dann sagen wir dem Kunden auch mal, hey, geh mal bitte zum Wettbewerber, ich glaube, da passt du besser rein. Ne? Das finde ich auch immer total sinnvoll, weil keiner hat was von diesem Kunden, der wirklich dann auch nur einmal da ist und danach total schlecht gelaunt nach Hause geht und nie wieder irgendwie mit uns was zu tun haben will, ne? Sondern uns ist schon wichtig in dem Geschäft, das wir machen, wir haben leider keine Abos, ne? Das heißt, kauft niemand irgendwie ein Abo für irgendwie die nächsten 10 Jahre auf dieser Messe dabei zu sein. Wir müssen die Aussteller und Kunden jedes Jahr wieder neu überzeugen, dass es Spaß gemacht hat und nächstes Jahr noch besser wird. Und dafür ist natürlich klar, dass wir auch niemanden haben wollen, wo wir schon wissen, das kann für den gar nicht funktionieren und das wird keinen Spaß bringen. Da verschwenden wir auch keine Zeit, sondern wir schauen uns auch selber an, wer passt da rein, den will ich gerne überzeugen. Aber wenn ich das Gefühl habe, das wird nicht funktionieren, dann empfehle ich ihm auch lieber woanders hinzugehen.
Okay, würdest du sagen, man braucht, um erfolgreich in deinem Unternehmen zu sein, Erfahrungen im Bereich Messe oder würdest du sagen, Quereinsteiger haben definitiv eine große Chance?
Na, Quereinsteiger ist ja relativ. Also woran ich nicht so glaube, ist, dass jemand, der jetzt vielleicht einen super Verkäufer auf dem Fischmarkt war oder so und da die Aale verkauft hat, ne, der hat typmäßig schon irgendwie natürlich auch was ihn qualifiziert, auch bei uns erfolgreich sein zu können, aber der hätte trotzdem bei uns einen relativ langen Weg zu lernen, wie er jetzt Salesforce benutzt, was wir im Einsatz haben. Ne? Da muss man erstmal reinkommen. Oder wie man vielleicht auch sogar LinkedIn benutzt. Ne? Das haben wir vielleicht, hat der Aalverkäufer vielleicht auch noch nicht. Ne? Das heißt, wir wollen schon gerne Leute haben, die auch aus anderen Themen kommen. Aber wir fänden es schon gut, wenn sie online affin sind, schon mal mit LinkedIn gearbeitet haben und auch mit einem CRM. Ne? Muss nicht unbedingt Salesforce sein. Wenn man mit Pipedrive gearbeitet hat, kommt man auch in Salesforce schnell rein. Aber diese Vorerfahrung finden wir mittlerweile schon gut. Früher haben wir das auch in Kauf genommen. Ne? Das ist ja auch ein bisschen eine Verhandlungsmacht als Arbeitgeber. Ne? Mittlerweile sind wir so etabliert, dass wir so viel Bewerbungen kriegen, dass wir diejenigen, die zu wenig Online-Affinität haben, auch aussortieren können. Am Anfang war das nicht so. Da haben wir auch wirklich Studenten in den Vertrieb reingenommen und denen alles von klein auf beigebracht, weil wir auch sonst zu unbekannt waren, um bessere Bewerbungen zu kriegen und mussten dann in Kauf nehmen, dass wir den Leuten mehr selbst beibringen müssen. Das war für eine Zeit lang auch okay. Aber jetzt nehmen wir lieber Leute, die so ein bisschen auch schon Vorerfahrung mitbringen. Das muss aber nicht unbedingt Messe sein, sondern eine gewisse Digitalaffinität und einen Umgang mit diesen Plattformen und Tools, mit denen man so für ein Online-Thema oder dem man mit einem digitalen, modernen Vertrieb arbeitet, das wäre schon gut.
Was ist das Hauptargument für einen Vertriebler, der sagt, ja, ich suche heute eine neue Stelle und cool, ich höre den Thomas im Podcast, es hört sich alles ganz gut an. Was ist das Hauptargument zu sagen, ja, ich möchte bei dir arbeiten oder bei euch arbeiten?
Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, warum ich glaube, warum es Spaß macht. Ich glaube, das sind gute Produkte. Es gibt sicherlich auch anders gute Produkte. Wir haben zum Beispiel einen Vertriebler, der hat vorher irgendwie bei VW Autos verkauft in einem Autohaus. Das ist einer von denen, wo wir noch ein bisschen weniger digitale Vorerfahrung hatten, aber der sich jetzt gut bei uns entwickelt. Und manchen Leuten macht das ja auch ihr Leben lang Spaß, Autos zu verkaufen. Das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache, aber wir finden unsere Produkte cool. Wir sehen auch, dass da viel Wachstum drin ist, dass viele unserer Veranstaltungen, wie gesagt, ja noch sehr jung sind und über die nächsten Jahre noch sehr viel neue Aussteller gewinnen können. Ich glaube, es macht Spaß, wenn man dieses Thema Events so ein bisschen mag, ne, dann ist das cool, dass man die Leute da sieht und dass sich alle freuen, zusammenzukommen und sich dann auch ihrem Vertriebler, sich bei ihrem Vertriebler bedanken, dass er ihm das verkauft hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Auch selbst wenn man Autos verkauft, hat man bestimmt mal Kunden, die einen dafür hassen, dass sie das Auto doch irgendwie gar nicht gut finden. Kann auch mal passieren wahrscheinlich. Wir zahlen, glaube ich, auch relativ gut, ne? Wir beteiligen unsere Sales-Leute tatsächlich auch natürlich an den Umsätzen, auch ungedeckelt. Ne? Das heißt, es gibt auch ordentliches Potenzial bei uns, Geld zu verdienen. Und wie gesagt, es ist ein nettes, junges, ehrgeiziges Team. Ne? Das heißt, für jemanden, der sagt, ich würde eigentlich gern lieber möglichst lange, möglichst viel die Füße hochlegen und dann mal gucken, wenn jemand anruft, dann gehe ich auch ran, aber raus telefonieren eher nicht so gern. Das ist dann nicht so das Umfeld, aber für denjenigen, der sagt, ich will was lernen, ich will auch um mich herum Kollegen haben, die auch Spaß am Verkaufen haben und wo ich mich persönlich auch weiterentwickeln kann, für die sind wir, glaube ich, ein angenehmes Umfeld zu arbeiten. Und auch natürlich irgendwie so das Klassische, ne? Wir sind mit 50 Leuten ja nicht so besonders groß. Das heißt, und auch die restlichen Mitarbeiter sind immer im engen Austausch mit dem Vertrieb, ne? Das heißt, man ist da jetzt nicht irgendwie etagenweit entfernt von irgendeinem Management und kriegt nie mit, was das Unternehmen eigentlich tut, sondern man ist auch immer ziemlich nah, auch als einzelner Vertriebler an der Entwicklung des ganzen Unternehmens dran und kriegt, glaube ich, da auch interessante Einblicke. Für denjenigen, der das noch interessant findet, können wir auch was bieten.
Cool, das hört sich spannend an, Thomas. Also für alle, die gerade auf der Suche sind, bewerbt euch gerne direkt bei Thomas.
Ja.
Thomas, wo finden die offenen Stellen?
Ich weiß gar nicht, ob die auf unserer Webseite so aktuell sind. Im Zweifel, wenn jemand Lust auf einen Sales-Job hat, einfach mich bei LinkedIn kontaktieren. Das ist vielleicht der einfachste Weg.
Das ist die Abkürzung.
Bei den ganzen Aufgaben, die du ja nun mal inne hast, wie sorgst du oder mit was sorgst du dafür, dass du körperlich und geistig eigentlich fit bleibst und nicht ausbrennst oder irgendwann mal keine Lust mehr darauf hast?
Körperlich fit bleiben, sieht man im Hintergrund vielleicht so ein bisschen. Mein Homeoffice ist gleichzeitig mein Sportoffice. Also ich kombiniere das gerne so ein bisschen und mache zu Hause ein paar Calls und zwischendurch auch nochmal ein bisschen Sport. Und ich bin schon ja, auch ganz gut darin oder glücklich darüber, ein Team zu haben, das mir sehr viele Dinge abnimmt. Ich habe ja erzählt, dass ich ganz am Anfang habe ich alles selbst gemacht, habe ich irgendwie die Speaker organisiert, habe irgendwie die Aussteller verkauft und habe irgendwie die Buchhaltung auch noch selbst gemacht. Zum Glück ist es mir über die letzten Jahre aber gelungen, ein sehr schlaues Team aufzubauen, das einen Großteil dieser operativen Arbeit, die ja ziemlich repetitiv ist, ne? Also man bucht jedes Jahr wieder eine Location für jede der Veranstaltungen und man bucht auch immer wieder Speaker und so. Das kann man schon auch ganz gut dann in ein Team übergeben, weil das jetzt auch nicht total die Welt neu erfinden und Raketenwissenschaft ist, sondern da müssen strukturierte Menschen fleißig dran arbeiten und nett sein und auch schlaue Gespräche führen, aber es ist jetzt nichts, wofür man irgendwie Nobelpreisträger bräuchte. Und da haben wir ein sehr solides Team aufgebaut, dass das gut macht. Und dadurch bin ich jetzt auch in vielen Dingen gar nicht mehr so involviert, was mir dann eben auch die Freiheit ermöglicht, auch wieder über neue Dinge nachzudenken. Ne? Weil was ich am liebsten mache, ist tatsächlich so das, was man klassischerweise als Business Development bezeichnet und was natürlich man als Unternehmer auch eigentlich immer gerne macht, ne? Herauszufinden, wo ist jetzt das nächste Wachstumsfeld, welche neuen Veranstaltungen können wir machen und wo wo geht der Weg als nächstes hin? Ne? Das ist natürlich noch ein bisschen spannender, als jetzt irgendwie den 47. Aussteller auf einer bestehenden Messe zu verkaufen. Da bin ich froh, dass ich dann ein Sales-Team habe, das das im Wesentlichen jetzt macht.
Okay, vielen Dank. Wenn du jetzt deine Karriere, dein Leben mal Revue passieren lässt, was hat dich zu dem Menschen eigentlich gemacht, der du heute bist?
Ja, wahrscheinlich ganz viel Erfahrungen, die ich gesammelt habe, über die verschiedensten Umwege haben wir schon gesprochen, viele Menschen, von denen ich gelernt habe. Ich habe auch viele, viele Freunde, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind, aber auch nicht nur, auch andere Freunde, die irgendwie eher Sportler oder sowas sind, ne? Wo ich immer so ein bisschen ja, gerne mich austausche und Erfahrungen teile und so rausfinde, was die nächsten Ideen sein könnten oder wie auch andere mit Problemen, die ich gerade habe, umgegangen sind. Also Erfahrungsaustausch mit anderen schlauen Menschen hat mir sehr geholfen. Mache ich auch immer noch gerne. Und Learning by Doing werde ich auch immer gerne machen und versuche ein bisschen schlauer darin zu werden, möglichst günstigere Fehler zu machen. Ne? Also das ist auch was ich rede auch gerne mit jungen Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, mal Unternehmer werden zu wollen. Ich glaube, Fehler machen und scheitern ist total sinnvoll. Es geht auch nicht ohne. Ne? Man sagt ja so schön, ich bin nicht gescheitert, ich habe nur einen weiteren Weg gefunden, der nicht funktioniert. Ne? Das gehört dazu. Aber schon sinnvoll, auf diesem Weg nicht so hart zu scheitern, dass man am nächsten Tag keine Brötchen mehr kaufen kann oder so. Ne? So ein bisschen zu schauen, welchen Teil der Lebenszeit oder auch des Geldes, das man irgendwie zur Verfügung hat, kann man jetzt wirklich riskieren und welchen braucht man aber, um noch nächsten Monat nicht zu verhungern oder so. Ne? Das ist mir zum Glück immer gelungen. Ich bin noch da.
Ja, spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Natürlich wollen wir auch gerne nochmal erwähnen, die nächste Summit oder die nächste Sales Summit ist am 19. und 20.11.2025. Wir laden alle Zuhörer und Zuhörerinnen gerne an, teilzunehmen, Aussteller oder Besucher, beides gern gesehen. Fatma und ich können nur bestätigen, dass es eine sehr geile Messe, eine sehr geile Summit ist und natürlich, sie ist in Hamburg, damit ist sie natürlich auch schon in der schönsten Stadt Deutschlands. Das ist noch ein zweiter Grund, dahin zu kommen. Und Fatma, deine abschließenden Worte.
Und wir werden vor Ort sein, eingetragen im Kalender.
Und je nachdem, wie schnell ihr das veröffentlicht, gibt es auch dieses Jahr noch eine letzte Veranstaltung. Am 20. und 21.11. findet in Hamburg der Service Summit statt, die Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation im Kundenservice.
Ihr habt's gehört. Wenn ihr Interesse habt, schnell auf die Seite und hin. Ja, das war's für heute. Danke, Thomas, für deine Zeit.
Vielen Dank.
Super
Ich bedanke
spannende
mich auch, hat Spaß
Einblicke
gemacht mit
und
euch und viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich drücke die Daumen, dass ihr bald Millionen Reichweiten habt.
danke dir.
Also bei solchen Gästen sehe ich das sehr positiv, muss ich zugeben. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben und die findet ihr hier bei uns auf Sales Gossip.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Schickt uns gerne Themen, die euch bewegen und beschäftigen, gerne als Sprachnachricht über Instagram unter salesgossip.de. Bis nächste Woche!